Du weißt ja, dass wir hier auf dem Kanal immer wieder einzelne ETF- und ETF-Anlagestrategien beleuchten und besprechen. Und das machen wir heute auch. Und zwar habe ich mir einen Experten aus dem Hause DJE eingeladen, der für die ETFs, die aktiven ETFs von Dr. Jens Ehrhardt verantwortlich ist. Und wir schauen uns heute mal ganz genau an, wie die Anlagestrategie funktioniert für deren USA- und Europa-ETF. Und wenn du wissen willst, welche Aktien da drin sind und vor allen Dingen, wie die da reinkommen in das Portfolio, dann solltest du dir das Video unbedingt anschauen. Viel Spaß. So, bevor es jetzt aber in unser Gespräch geht, nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Der neue Extra ETF Portfolio Tracker ist da, das perfekte Tool für alle, die ihr Vermögen nicht nur beobachten, sondern wirklich verstehen möchten. Egal, ob du mehrere Depots bei verschiedenen Brokern hast, wissen willst, wie viel Apple, Microsoft oder Tesla wirklich in deinen ETFs stecken oder du herausfinden möchtest, ob du unbewusst Klumpenrisiken hast, der Portfolio Tracker zeigt es dir. Visuell, datenbasiert und natürlich vollkommen intuitiv. Mit unserer einzigartigen X-Ray-Funktion, dem detaillierten Performance-Analysen, dem Dividendenkalender und der automatischen Synchronisierung deiner Depots hast du alles im Blick und das ganz ohne Excel-Chaos. Am besten probierst du den Extra ETF Portfolio Manager direkt mal aus. Du kannst dich bei uns auf extraetf.com kostenlos anmelden und danach dein Vermögen wie ein Profi verwalten. Den Link und auch nochmal weitere Informationen zum Extra ETF Portfolio Tracker, den findest du natürlich wie immer in den Shownotes. So, jetzt wünsche ich dir aber ganz viel Spaß und interessante Informationen in unserem heutigen Talk.
Ja, Kilian, schön, dass du heute hier bei mir im Studio bist. Herzlich willkommen. Wir sprechen heute zum ersten Mal zusammen. Ich habe schon mal mit dem Sebastian, einem Kollegen von dir, hier auf dem Kanal gesprochen, auch über eure ETFs, aber da habe ich mir gedacht, ich lade dich mal ein, weil du bist sozusagen für die Strategie verantwortlich, ja, von den DJE-ETFs. Und wir schauen uns heute mal genau an, wie die funktionieren. Schön, dass du da bist.
Ja, danke, dass ich da sein darf, Markus.
Ja, wo fangen wir denn am besten an? Also DJE, Dr. Jens Ehrhardt, kennt man auf jeden Fall, ja. Und was vielleicht nicht viele wissen, dass ihr vor fast einem Jahr auch in den ETF-Markt eingestiegen seid mit sogenannten Aktiv-ETFs. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Strategien, aber ihr habt wirklich ein aktives ETF, wo aktives Management stattfindet. Es gibt zwei an der Zahl, USA, Europa, kommen wir nachher auch nochmal drauf. Und was ich spannend fand, weil Dr. Jens Ehrhardt kennt man ja mit einem systematischen Ansatz, wie sozusagen die Fonds auch gemanagt werden. Und das habt ihr versucht, sozusagen in ein regelbasiertes System zu packen, um die ETFs dann damit auch entsprechend zu befüllen, also die Werte auszuwählen, die in den ETFs drin sind.
Genau. Also tatsächlich war es ja so, dass wir vor einiger Zeit, also 4 bis 5 Jahren, damit nochmal in der Digitalisierung unseres Investmentprozesses nochmal einen weiteren Schritt nach vorne gegangen sind und also nach einer skalierbaren Datenbanklösung sozusagen gesucht haben. Und die haben wir dann bei uns im Haus, also selbst, also meine Wenigkeit jetzt federführend, da haben wir diese Lösung also entwickelt. Und das Ganze ist also ein Scoring-Modell, also ein Multifaktor-Modell, wenn man so will, das also quantitative Aspekte, wo wir also mit Marktdaten arbeiten, Preis-, Kursdaten von Aktien, Berichtsdaten, Nachhaltigkeitsdaten, Schätzdaten zu Unternehmensgewinnen etc., alles, was man so am Markt bekommt, vereinen wir da mit unseren hauseigenen Daten, die unsere Analysten generieren.
Und die dann wirklich bei den Unternehmen vor Ort sind, in Gesprächen und da halt eure, sagen wir mal, nicht messbare Insights dann bekommen.
Ja, genau. Und trotzdem müssen sie aber letzten Endes ihr Fazit dann quantifizieren, damit man es auch in dieses Modell einfließen lassen kann. Und genau das passiert also in diesem Scoring-Modell, wo dann eben das uns dann die Möglichkeit bietet, unsere Aktien zu ranken. Und so sind wir dann eigentlich erst zu den auf die ETFs gekommen, dass wir ja einen aktiven ETF auflegen können, weil wir haben ja einen regelbasierten Investmentprozess, den man super nach draußen transportieren und erklären kann. Und dann haben wir gesagt, hey, Wir sind jetzt an der Stelle, wo man aus Rohdaten fertige Portfolios generieren kann. Eignet sich super für einen aktiven ETF. Und so haben wir dann im Januar 2025 mit dem USA-ETF losgelegt und Ende letzten Jahres kennt das ja Europa.
Ich schaue gerade nochmal, dass wir, wenn wir nicht so abstrakt sind, also es ist einmal der Xtrackers DJE US Equity Research und der andere wäre dann der Xtracker DJE Europe Equity Research. Also machen quasi das Gleiche, nur einmal USA und einmal Europa.
Ja, genau. Ja? Der Name ist ein bisschen sperrig, aber
wir werden es nochmal ein. Der versierte ETF-Anleger weiß natürlich, wer Xtrackers ist. Ja, mit denen macht ihr das zusammen und DJE ist euer Firmenname, US und Europa, glaube ich, erkennt man. Und Equity ist Aktien. Also man kann es dann schon sozusagen entschlüsseln. Wichtig ist, es ist ein ETF, einmal auf amerikanische Aktien aus dem Universum Amerika und einmal aus dem Universum Europa.
Genau, also wir halten uns da an die MSCI-Indizes. Mhm. Wo es ja auch, kann man ja sagen, gibt es ja auch zahlreiche passive Lösungen am Markt und wir bauen also basierend auf dem MSCI Europe oder MSCI USA diesen aktiven ETF.
Was ich ganz spannend finde, dass ihr da ja, du hast schon ein bisschen angesprochen, dass ihr da mehrere Kriterien habt, die ihr anschaut. Sollen wir die einmal nochmal so von den Hauptkategorien vielleicht mal durchgehen?
Ja, unbedingt. Genau, also die wichtigste Rubrik ist eigentlich die Analysteneinschätzung, wo wir wirklich unsere Analysten, die auch bei DJI wirklich angestellt sind, also das ist kein Analyst, der bei einem Broker sitzt und wir
holen durch das Research oder so, sondern genau. Ihr sprecht selber mit den Firmen.
Genau, sondern es sind wirklich unsere, meine Kollegen, also DJI-Mitarbeiter, die Unternehmen also im Detail studieren. Und bei der Analysteneinschätzung, da geht es also wirklich um die langfristige Geschäftsentwicklung und um das Geschäftsmodell an sich. Unterliegt das Geschäftsmodell strukturellen Trends? Gibt sogenannte Burggraben, die es Wettbewerbern schwieriger machen, auf den gleichen Stand zu kommen? Gibt es eine besondere Preissetzungsmacht und so weiter und so fort? Also das ist was, da geht es wirklich um das langfristige Geschäftsmodell, das da bewertet wird. Und diese Einschätzung, überträgt der Analyst sozusagen in einen Score, der dann in das Modell eben Einfluss findet. Und neben dieser langfristigen Einschätzung gibt es noch eine kürzerfristige. Die bilden sich die Analysten aus den Unternehmensgesprächen. Also unsere Analysten, die treffen jedes Jahr haben die ungefähr 500 Unternehmenskontakte. Mhm. Über die Hälfte davon ist auch C-Level-Kontakt, also CEO, CFO, also Vorstand. Und denen stellen sie also die relevanten Fragen, um sich dann eine Meinung zu bilden zum operativen Geschäft. Also da geht es dann eher um ein bisschen was Kürzerfristiges. Wie ist die Einschätzung, wie ist der Geschäftsverlauf in den nächsten 6 Monaten? Mhm. Wie ist das Ganze im Verhältnis zum Markt? Also
wenn jetzt zum Beispiel sowas wie mit KI kommt, dann würde man da sofort nachfragen, wie reagiert ihr da drauf? Was für eine Auswirkung hat das vielleicht auf euer Unternehmen und solche Sachen?
Ja, genau.
Oder irgendwelche regulatorische Veränderungen vielleicht oder so.
Ja, genau, so Disruptionsrisiken. Mhm. Und die Aufgabe vom Analysten ist es dann eben, diese Aussagen in Kontext zu bringen. Mhm. Wie sieht es der Gesamtmarkt? Und darauf basierend bildet er sich dann auch wieder eben einen Score, der...
Was immer ganz witzig ist, weil das ist ja eigentlich so klassisches Handwerkszeug, wenn man jetzt mal sagt, also physisch muss man da im Zweifelsfall irgendwo hinfahren oder man macht ein, nicht jetzt physisch, kann auch ein digitales Gespräch sein, aber man macht ein Gespräch und kann es eben nicht so mit klassischen Kennzahlen belegen, also sowas wie ein KGV oder irgendeinen Unternehmenswert oder irgendwie einen Durchschnittswert oder so, das sind ja harte Zahlen. Das sind ja eher so menschliche Faktoren. Ja?
Ja, genau. Also das ist ja auch wirklich das, was wir damit erreichen wollen. Wir wollen ja auch wirklich dieses Qualitative hier mit den quantitativen Daten, wo wir dann später noch sicher noch mehr drüber sprechen, genau das wollen wir ja vereinen, weil diese qualitativen Daten, die sind ja mehr oder weniger einzigartig, sage ich mal. Also zumindest stehen sie, so wie sie unsere Analysten generieren, nur uns zur Verfügung. Und also wir haben einige Analysten im Team, die sind seit 20 Jahren und mehr dabei. Mhm. Die haben auch unter Umständen seit der gleichen Zeit covern die dieses eine Unternehmen, haben das Unternehmen schon x-mal getroffen. Also von der Seite, da ist schon sehr viel Erfahrung dabei. Mhm. Und wenn man dann sagt, der Analyst schaut sich auch seit sehr langer Zeit den entsprechenden Sektor dazu an, dann kann er da Wechselwirkungen ganz gut erkennen. Mhm. Und so liefert er dann eigentlich in Summe einen echten Mehrwert für das Ganze.
Ja, und das Spannende ist ja, dass dann sozusagen, wenn du sagst, es wird in einen Score übergeben, damit macht man das ja auch wieder sozusagen dann messbar und vergleichbar. Also wenn wir jetzt 5 Autowerte, sagen wir mal, beleuchtet und der Analyst kommt zu einem unterschiedlichen Score, dann hat man ja auch innerhalb, also eine Zahl für eine qualitative Bewertung des jeweiligen Unternehmens dann.
Ja, genau so ist es. Und so schaffen wir es dann doch wieder, diese eigentlich sehr subjektive Meinung des Analysten, die er ja auch haben soll, schaffen wir es dann in eine Regel zu packen und vergleichbar zu machen.
Genau, das heißt, wir haben Analysteneinschätzung, Unternehmensgespräche, das sind 2 Faktoren sozusagen. Dann haben wir das Unwort des Jahres, ja, bei manchen, nicht bei allen Nachhaltigkeitskriterien, ja, auch berücksichtigt. Und dann hat der Bewertung Momentum, Sicherheit und Liquidität. Was versteckt sich da dann dahinter?
Genau, also besonders die letzten 3 Rubriken, das sind wirklich diese harten quantitativen Rubriken, wo wirklich eine Vielzahl an Daten verarbeitet wird, zu Indikatoren verrechnet wird und entsprechend werden dann entsprechende Scores gebildet. Also wenn man mal bei Momentum schaut, also vielen sind sicherlich Momentum-ETFs ein Begriff, wo es darum geht, wie haben sich die Aktien in verschiedenen Zeiträumen, also in der Vergangenheit, entwickelt. Und solche Indikatoren nehmen wir zum Beispiel auch, also den Price Change über x Monate. Also wir nehmen verschiedene Zeiträume und führen die dann zusammen. Aber wir haben auch so, also neben diesen klassischen Momentum-Indikatoren unsere eigens entwickelten, wo zum Beispiel die Trendqualität, wo wir dann eben entsprechend messen, wie stark ist denn so ein Trend.
Mhm. Und wie misst man sowas?
Ja, da gibt es verschiedene Machine Learning-Modelle. Wir sind immer ein Freund davon, die Dinge nicht komplizierter zu machen, als sie sein müssten. Mhm. Aber mit verschiedenen Regressionsmodellen kann man da einiges erreichen.
Ja. Ja, und Sicherheit und Liquidität. Liquidität ist, wie der Umsatz an der Börse ist oder Liquidität auf dem Konto von der Firma? Nee, an der Börse.
Ja, genau.
Also wie ist es handelbar sozusagen?
Genau, das andere würden wir dann in der Bewertungsrubrik betrachten. Aber klar, also bei Sicherheit und Liquidität, da geht es im Wesentlichen mal genau um die Handelbarkeit und eben um die Market Cap. Für uns ist ganz wichtig, dass das ist jetzt nicht mal auf die ETFs speziell bezogen, beziehungsweise die betrifft in dem Fall gar nicht, weil wir ja nur quartalsweise rebalancen. Aber für uns ist grundsätzlich als Haus wichtig, dass wir nur in liquide Titel investieren, dass wir schnellstmöglich raus können, wenn sich wirklich was Krasses verändert. Mhm. Wie zum Beispiel, also es kann ja immer mal vorkommen, dass irgendein amerikanisches Analysehaus jetzt auf einmal einen Short-Selling-Report rausbringt. Mhm. Und dann gilt es natürlich für uns,
dass man schnell realisieren kann, quasi, wenn man raus möchte.
Die Situation zu beleuchten, zu bewerten und entsprechend dann zu handeln, wenn es notwendig ist. Deswegen also die Liquiditätskomponente.
Würde so ein Fall aber in dem ETF auch gehen? Nee, wahrscheinlich erst dann zu dem Rebalancing-Termin, oder?
Ja, genau. Bei den ETFs sind wir 100% regelbasiert. Das heißt, keinerlei diskretionäre Eingriffe, wie sie also bei unseren Investmentfonds der Fall sind. Und da ist es eben so, dass wir nur 4-mal im Jahr zum Quartalswechsel eben, ja, ich würde nicht mal sagen eingreifen, sondern einfach rebalancen, weil wir das Portfolio auf das abstellen, was uns das Scoring-Modell gerade auswirft. Und deshalb kann man das in den ETFs jetzt sowas nicht abbilden. Es ist aber so, dass die DWS, also X-Trackers, die führen ja regelmäßige Checks wegen den Exclusion Lists durch, also Nachhaltigkeitskriterien, Ausschlüsse und so weiter. Und sollte sich da bei einem Unternehmen was geändert haben, dass das Unternehmen jetzt nicht mehr die Kriterien für den Fonds erfüllt, dann würde es sofort gehandelt werden.
Okay. Das heißt, Gut, da wird einfach sofort dann das ersetzt und dann rutscht ein nächster Wert rein.
Ja, genau, da rutscht dann der nächste.
Gibt es denn von diesen 6 Faktoren eine, wo du sagst, der ist eigentlich der ausschlaggebende? Also wenn, oder vielleicht auch so was wie ein Frühindikator? Also ist es so, dass die Zahlen beispielsweise, die man berechnet quasi oder die man aufgrund der Bewertung des Unternehmens bekommt, dass die eher ein Vorläufer sind, der Analyst das dann eher im Nachgang nochmal bestätigt oder so? Oder ist es, schaust du da gar nicht so drauf, sondern du hast einfach
eine Liste? Und was jetzt zum Beispiel Bewertungskennzahlen betrifft, da ist es ja doch so, dass diese Sachen eigentlich unmittelbar eingepreist werden. Ich würde jetzt nicht mal eine spezielle Rubrik besonders herausheben, sondern das ist ja auch die Kraft, die so ein Multifaktor-Modell ausmacht, dass sich diese Rubriken gegenseitig, sag ich mal, stützen. Mhm. Wenn eine mal nicht so gut läuft, dann läuft eine andere besser und umgekehrt. Und über die Zeit hinweg hat man dann eigentlich ein robustes und diversifiziertes Portfolio. Mhm. Und das macht es eigentlich aus.
Was ich auch total spannend finde, wenn man sich mal, da habe ich auch eine Grafik vorbereitet, wenn man sich das Portfolio von dem jeweiligen ETF anschaut, dann habt ihr da im Endeffekt 50 Werte drin. Ja, und ich habe jetzt mehrmals, ich war ja auf verschiedenen Börsentagen unterwegs und wenn man da mal so ein bisschen mithört bei Vorträgen, dann, wenn man gefragt wird, ja, wie viele Aktien soll ich denn kaufen? Da sagt man immer so, also 20, ab 20 ist man ganz gut diversifiziert. Da lacht der ETF-Anleger mit dem MSCI World oder so mit 1300 Werten drüber. Aber so vom Grundprinzip mit 20 ist man schon ganz gut diversifiziert. Und wenn man dann massiv mehr investiert, dann ist es halt nicht mehr so ein, wie soll ich sagen, dann bringt so ein aktiver Ansatz fast gar nichts mehr, weil dann ist man eh schon quasi in alles investiert. Jetzt habt ihr euch dafür 50 entschieden. Und warum gerade 50?
Also für uns war irgendwann so der Entschluss, dass wir halt, wir wollen auch in unseren aktiven Investmentfonds nicht zu viele Titel drin haben. Das war deswegen, da geht es ja dann oft um, also es gibt ja viele Fonds, die dann 100 und mehr Titel drin haben und im Endeffekt sind die, also jetzt nicht speziell bei DOD, im Endeffekt sind dann die letzten 30 Positionen,
Prozent oder mit einem halben Prozent Gewichte, da macht es gar keinen.
Was der Privatanleger dann als Depotleiche oder so nennen würde. Und deswegen haben wir gesagt, du hast die Diversifikation auch angesprochen. Also alles irgendwo Richtung 100 Titel ist zu viel, weil eben dieser Effekt klar sich reduziert. 20 wäre jetzt für uns zu wenig, wenn wir sagen, wir sind Fondsanbieter. Und so war halt dann irgendwann, haben wir gesagt, 50 ist eigentlich so eine gute Zahl, da wo man bei der Diversifikation noch ein bisschen was rausholen kann. Und man kann es aber, ich sag mal, es ist eine zumutbare Zahl. Mhm. Also wenn der Anleger jetzt die Liste durchscrollt, dann scrollt er nicht ewig und denkt sich, oh, jetzt bin ich aber immer
so ein gesundes Mittel.
Ja.
Also ich meine, das Schöne ist ja, und das gefällt mir eigentlich wirklich ganz gut, und wenn man sich jetzt anschaut, die ersten 25 Positionen, die gewichtet ihr mit 2,5 und die nächsten 25 dann mit 1,5. Ja, wenn ich jetzt nur mal die Top 10 Holding, sagen wir mal, vom MSCI World anschaue, da habe ich wahrscheinlich eine Nvidia momentan auf Platz 1, die hat über 5% Gewichtung und die Top 10 machen ja dann auch schon, ich weiß jetzt gar nicht genau, aber wahrscheinlich so um die 30%, knapp 30% wahrscheinlich aus beim MSCI World.
Beim MSCI World,
ja. So genau. In Dreh, ja. Und das ist ja dann hier, gut, da kommt man bei den Top 10 auch dann auf 25, aber es ist natürlich insgesamt von den Einzelwerten, also von den Top-Werten, deutlich niedriger gewichtet. Das heißt, man hat ja einfach ein viel, sagen wir mal, besser ausgebalanciertes Portfolio, obwohl es insgesamt konzentrierter ist.
Ja, genau. Wobei diese 2,5% und 1,5%, die sind ja wirklich die Ausgangsgewichtung, wo unsere Gewichtungssystematik sozusagen losgeht. Denn es ist ja schon so, wir haben in den letzten Jahren, war einfach dieser Winner-Takes-it-all-Markt nahezu unschlagbar, sage ich jetzt mal, besonders in USA. Und diese massiv großen Titel haben einfach den Markt brutal outperformed. Deswegen haben wir dann irgendwann gesagt, wenn es einen Titel gibt, der im Gesamtmarkt, also in unserem Investmentuniversum, höher gewichtet ist als diese 2,5 oder 1,5%, dann kaufen wir den mit diesem Marktgewicht, um zu verhindern, dass wir in so einem High-Conviction-Portfolio, wie unsere Top-50-Portfolios sind, dass wir da untergewichtet sind. Mhm. weil ich sage mal, eine Nvidia ist jetzt im MSCI USA mit ungefähr 7% gewichtet. Mhm. Hätten wir die nur mit 2,5%, dann hätten wir ein Untergewicht von 4,5%, obwohl wir den Titel super finden. Mhm. Und das...
Das heißt, dann würde es sehr schnell auf werden. Dann, ja klar, dann läuft der Markt davon und er kommt quasi einfach
konsequent hinterher. Da hast du die richtige Titelauswahl mhm. und schaffst es aber trotzdem nicht mitzuhalten, mhm. weil du einfach untergewichtet ja. bist. Mhm. Und jetzt ist es dann eben so, wenn wir diese Sondergewichte, die wir dann eben einbauen, wenn wir die mal außen vor lassen, dann reduzieren wir eben alle weiteren Titel, die jetzt 2,5 und 1,5% okay. hätten. Mhm. entsprechend proportional, sodass wir insgesamt wieder auf 100% kommen.
Am Ende ist es aber so, ja, es, bei USA ist es da der S&P 500 der MSCI USA, MSCI USA und bei Europa dann der MSCI Europe.
Ja.
Das heißt, MSCI USA, weiß ich gar nicht, wie viel Werte der hat. Hat der so
700 wahrscheinlich? Nee, das sind so 550.
Ja, also ein bisschen mehr. Ja. Aber auf jeden Fall diese Werte beim MSCI Europe sind es, glaube ich, nur 380, kann es sein?
Ja, also, oder 400, sind deutlich weniger.
Ja, die war so. Für die Werte habt ihr überall diese Scores und im Endeffekt diese Kennzahlen, ja?
Genau.
Ist die Frage, habt ihr wirklich dann zu geben auch eine Analysteneinschätzung oder ist es da?
Nee, haben wir nicht. Also für die wesentlichen, also ich sage jetzt mal für die Top 30 der Welt haben wir, da gibt es auf alle Fälle eine Analystenvotung, aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass unsere Analysten sich nur um Werte kümmern sollen, die auch wirklich, die mal grundsätzlich eine Relevanz haben und auch aussichtsreich sind. Also so, wenn Titel jetzt wirklich so einem das Gegenteil von einem strukturellen Wachstumstrend innehaben,
dann gar nicht besuchen.
Schauen wir das uns auch nicht an. Also wir sagen auch, also diese quantitativen Aspekte, die berechnen wir für 5000 Aktien weltweit. Und wenn wir da sehen, dass da irgendwas überhaupt nicht zusammenstimmt, dann braucht sich auch kein Analyst drum kümmern, weil wir das haben wir ja auch mal, oder das testen wir ja auch rauf und runter und wissen, dass diese Werte mit einem negativen Score sich einfach über die Zeit deutlich schlechter oder in Summe über die Zeit deutlich schlechter entwickeln als die anderen.
Das bedeutet aber, am Ende habe ich einen Basisindex, dann gibt es die ganzen Faktoren, dann wird eine Liste erstellt sozusagen und jetzt machen wir es mal einfach, die Top 100 Werte kommen dann raus, ja, die habt ihr alle irgendwo auf dem Schirm, die haben alle unterschiedlichen Score und im Endeffekt würdet ihr dann in die Top 50 davon sozusagen investieren, in der Gewichtung, je nachdem, ob die jetzt in dem Kernindex höher gewichtet sind als die Gewichtung, die ihr hier vorgesehen habt, dann würdet ihr ein bisschen mehr investieren.
Ja, sagen, das Marktgewicht.
Genau, das Marktgewicht oder halt dann entsprechend nach der Regel.
Ja, genau.
Das heißt am Ende, wie kann ich so ein Portfolio oder so ein ETF dann einsetzen? Das ist dann, ist es eine Alternative zu einem MSCI USA oder ist es eher eine Ergänzung oder wie schätze ich es selber ein?
Also es ist definitiv eine Alternative. Also wer jetzt unseren Fonds wählt, anstatt dem MSCI USA, der kann sich eben sicher sein, dass die Titel, die er jetzt quasi gekauft hat mit dem Fonds, dass die also dem DJE-Ansatz unterliegen und wer sich damit anfreunden kann, für den ist es eine super gute Alternative.
Was sind dann da so für Werte drin? Also ist das, wenn man jetzt, muss jetzt gar nicht auf Einzelwerte gehen, aber worauf ich raus will, ist, wenn ich mir jetzt den MSCI USA anschaue, von oben nach unten, ja, dann ist der Market Cap gewichtet, das sind die ganzen Großkonzerne logischerweise irgendwie drin. Wenn ich dann euer Portfolio anschaue, sind dann da, sagen wir mal, einzelne und dann aber eher mehr in der Mitte zum Beispiel viele Unternehmen drin oder ist es da relativ ähnlich, sage ich jetzt mal. Ne?
Es ist eigentlich schon querbeet verteilt, sage ich jetzt mal, weil zum einen ist es mal kein Ausschlagkriterium, wenn ein Titel kein Analystenvotum hat. Mhm. In dem Fall hätte der halt beim Analystenscore eine 0 Und er hat es halt tendenziell schwieriger, sich gegen die mit einem positiven Analystenscore durchzusetzen.
Dann rufst du den Analysten und sagst, jetzt fahr da mal hin, so das Wars, ja, und da fühlt auch was. Ja.
Na, also sowas mache ich nicht. Ich überlasse es der Maschine, weil dann die schon die Arbeit mehr haben. Aber jetzt, wenn man zum Beispiel einen Titel hat, der Market Cap-mäßig am unteren Ende zum Beispiel ist und damit im MSCI USA sehr gering gewichtet ist, aber jetzt stimmt da alles zusammen, also der hat ein Top-Momentum, ist nicht zu teuer und bei Sicherheit und Liquidität ist er auch noch, spielt er auch noch eine Rolle, wie verhält sich die Aktie in Drawdown-Phasen zum Beispiel, dann hat der auch Chancen, in das Portfolio halt mit 1,5% dann reinzukommen. Also wenn da vieles zusammenstimmt, also es sind nicht alle Titel zwangsläufig gecovert von einem Analysten. Der Großteil natürlich schon, aber es ist jetzt grundsätzlich mal alles möglich und so verteilt sich das Ganze dann so Market Cap-mäßig eigentlich schön über den Index.
Kennst du den Lebermann-Score?
Ich kenne die Frau Lebermann.
Ja, genau. Und kennst du den Score auch?
Ihr Score sagt mir jetzt leider nichts.
Ja, also weil die Frau Lebermann, die war vor ein, zwei Wochen hier bei mir auf dem Kanal und die war ja Fondsmanagerin bei der DWS mal ursprünglich. Und hat dann irgendwann mal ein eigenes Scoring-Modell, diesen Lebermann-Score, eben rausgebracht. Und der basiert darauf, dass eine Aktie nach anhand von 13 Kriterien sozusagen bewertet wird. Mhm. Und je nachdem, in welcher Range sich dieser Wert dann befindet, ist es entweder ein Minus 1, ein 0 oder ein Plus 1. Und der Score ist dann die Summe sozusagen dieser Einzelpunkte. Also kann maximal 13 sein, kann maximal minus 13 sein, positiv wie negativ, ja. Und da hatten wir nämlich drüber gesprochen, weil es klingt so ähnlich, sage ich mal, man hat bestimmte Kriterien und man guckt und entscheidet halt, wann ist ein Kriterium gut oder schlecht und am Ende kommt dann sozusagen eine Selektion von Werten raus, die halt dem Muster entsprechend
entsprechen. Genau. Ja. Also es ist auch in einer gewisser Weise ein Multifaktor-Modell, wie sie in der Quantlandschaft dann genannt wird und wie man das dann letzten Endes aufzieht, dass in der Kreativität keine Grenzen gesetzt
werden. Ja, nee, ich finde es aber total spannend, weil, also ich meine, ich bin ja totaler ETF-Fan logischerweise und ich präferiere tendenziell breit streuen, nicht den Stress machen, sich da irgendwelche Einzelwerte rauszusuchen. Aber ich finde halt, wenn man sich jetzt mit den aktiven Fondsmanagern auseinandersetzt, also so wie jetzt bei euch, und ihr habt eine Systematik, die Systematik wird in eine Regel gepackt und die Regel wird befolgt.
Ja.
Und das ist ein bisschen was anderes, als wenn man jetzt zu einem komplett Freestyle-Fondsmanager geht, der sagt, ja, unser Benchmark ist der DAX, ja, und wir picken halt, wir versuchen den DAX zu schlagen, indem wir die besten Werte aus dem DAX rausfischen. Ja, das ist ja so ein bisschen schwammig, da weiß man ja gar nicht quasi, was man kriegt. Hier weiß ich relativ genau, was ich kriege. Es gibt einen systematischen Ansatz, es gibt eine Liste, in die wird investiert und das ist quasi, ja, ich sag mal, es versetzt mich in die Lage als Anleger, dann doch noch genau zu verstehen und auch zu sehen, weil bei uns sieht man ja auch die Full Holdings von den ETFs, was ist da eigentlich drin, warum und wie verhält sich das auch zu den anderen Werten in meinem Portfolio?
Ja, genau. Also tatsächlich war das ja auch so unsere Absicht, was wir damit erreichen wollten, weil man muss ja sagen, passive ETFs, das ist ja kein Feld, wo wir mitmachen würden, weil es einfach nicht zu unserem Haus passt. Und wir denken aber schon, dass diese aktive ETF-Landschaft, dass so ein aktiver ETF schon einen gewissen regelbasierten Ansatz verfolgen sollte, weil es einfach sonst sehr schwierig ist, irgendwas nach draußen zu transportieren, weil wir sind nicht als ETF-Anbieter bekannt. Deswegen müssen wir es irgendwie anders versuchen und dieser regelbasierte Ansatz, den wir ja nachweislich liefern können und den wir ja auch in unseren aktiven Investmentfonds anwenden, den können wir halt bei unseren aktiven ETFs wirklich zu 100% abbilden und denken eigentlich, dass wir so eine willkommene Alternative oder einen Mehrwert am ETF-Markt liefern können.
Ja, es ist, fällt mir gerade, wo du es sagst, rein, weil den Herrn Jens Erhardt Senior, den sehe ich hier immer ab und zu mal rumlaufen. Der hat da anscheinend immer auch zu tun. Und ich kann mich an eine Geschichte erinnern das ist schon wirklich lange her, das muss schon fast 10 Jahre her sein. Da hatte ich eben auf einer Veranstaltung angesprochen, weil da hatten wir damals so ein Produkt selber auch rausgebracht. Easyfolio hieß das. Es waren 3 Dachfonds auf ETF-Basis, ganz simpel. Und da hatte ich ihn angesprochen, ob das nicht vielleicht für DJE was wäre, um da irgendwie mitzumachen. Ja, und dann hat er noch gesagt, nein, ETF ist nichts für uns. Und jetzt finde ich es so lustig, weil jetzt, jetzt kommen sie uns 10 Jahre später und seid ihr mit ETFs am Start. Ja.
Fairerweise muss man sagen, dass es damals ja noch eigentlich nicht um aktive ETFs ging, oder?
Nee, nein, natürlich nicht.
Genau, und deswegen, also die aktive Komponente ist immer was für DJE, sage ich jetzt mal, ausschlaggebend sein wird.
Wir könnten jetzt nochmal über das Thema Performance sprechen, aber da verlinke ich am besten die ETFs in der Videobeschreibung, weil der europäische ETF, der ist jetzt ein paar Monate alt, der habe ich mal nachgeschaut, der liegt jetzt über der Benchmark, das ist gut. Der amerikanische liegt ein bisschen drunter, ist jetzt ein Jahr alt, es ist eh alles noch viel zu früh, ist ja ein random Zeitraum, aber am Ende ist es ja das Schöne, ihr müsst euch sozusagen messen lassen von einer Benchmark, MSCI Europe und MSCI USA. Und dann wird man sehen, ob so eine Strategie erfolgreich ist über die Zeit oder nicht. Ja, also.
Genau so ist es.
Ja. Das Schöne ist ja, ich glaube, was sind die Kosten nochmal? 0,5. Ja. Ist, jetzt kann man sagen, ich kriege einen S&P 500 ETF für ein paar Basispunkte, aber man kann auch andersrum ausdrücken, aber man könnte auch einen aktiven Fonds kaufen, der kostet halt wahrscheinlich 1,5 oder vielleicht sogar 2%. Das heißt, wenn die Strategie nicht funktioniert, dann liegt es sehr wahrscheinlich nicht an der Kostenbelastung.
Ja. Das glaube ich auch, Und ich denke doch, dass man für den Preis kriegt man ja wirklich die DJE Research-Expertise mitgeliefert. Von daher sehe ich es jetzt mal als vertretbar.
Ja. Seid ihr, weil wenn ich jetzt sage, okay, USA, Europa, da fehlt mir jetzt noch Schwellenländer, kommt da halt oder was? Fehlt mir noch vielleicht Asien oder sowas?
We will see. Also wir sind jetzt einmal mal happy, dass wir die beiden an den Start gebracht haben. Aber natürlich spielt es immer eine Rolle, dass man da in anderen Regionen weitermacht. Was halt eine wesentliche Rolle spielt, ist, wir haben halt jetzt mit USA angefangen, weil wir einfach dort hundertprozentig sicher sein können, dass wir unseren Ansatz zum Quartalswechsel zu rebalancen, einfach, dass es überhaupt kein Problem ist von der Liquidität her. In Europa ist es das Gleiche. Jetzt muss man schauen, wie man andere Sachen so darstellen kann, dass man jetzt nicht irgendwie da versteckte Kosten generiert, weil die Spreads dann auf einmal hoch werden.
Nee, ich glaube, also Europa ist ja gerade hoch im Kommen. Sieht man ja deutlich, dass mehr gekauft wird, fließt auch in die ETF-Welt. Insgesamt mit Fokus Europa einiges rein. Ja. Und ich finde es dann einfach ein praktisches Beispiel oder praktisches Produkt, was ja eigentlich auch dann dafür spricht, weil wenn jetzt man da unterstellt, dass viele Privatanleger ja eher den MSCI World haben, dann als Investment, dann haben die mit den USA eher eine Doppelung nochmal im Portfolio, weil sehr viele Überschneidungen wahrscheinlich drin sind durch den hohen USA-Anteil. Aber hier würde man eigentlich das Beimischung richtig einen Gegenpol erzeugen. Man hat Werte, die im MSCI World relativ wenig wahrscheinlich gewichtet sind. Und auf der anderen Seite reduziert man damit auch den USA-Anteil.
Ja. Also USA ist ja im MSCI World mit über 70% mittlerweile gewichtet. Ja. Also da sich nochmal einen dazu packen. Wenn man dann noch ein bisschen mehr USA haben will, dann ist vielleicht so ein Selektionsprodukt, wie es unseres macht, vielleicht sogar die interessantere Alternative, weil man sich nicht wieder das gleiche Exposure nochmal drauflädt, sondern eine Selektion hat.
Die sind ausschüttend oder thesaurierend?
Die sind thesaurierend.
Okay, ja. Wäre vielleicht nochmal ein Punkt, eine ausschüttende Variante zu bringen, weil doch Privatanleger immer wieder mal auf die Dividenden schielen. Ja. Ich weiß gar nicht, ist es so ein großer Aufwand, einfach einen zweiten ETF aufzulegen?
Es ist zumindest, man muss sich eben abstimmen und ich denke mal, das Grundgerüst steht und alles andere würde dann sicherlich schneller.
Die Zuschauer können ja mal schreiben in die Videobeschreibung, ob sie sich eine ausschüttende Variante wünschen. Ich sage nur, ausschüttende ETFs sind sehr im Kommen momentan und sehr gefragt. Ja. Passt. Ja, super. Sehr spannend. Also ich wünsche da euch wirklich viel Glück und ich glaube auch, dass man das sich auf jeden Fall mal auf die Watchlist legen sollte. Ein konzentriertes, nenne ich es jetzt mal, Portfolio USA-Europa. Gerade der europäische ETF macht aus meiner Sicht schon wirklich Sinn, eben weil er für die meisten Anleger, die eben ein starkes USA-Gewicht hat, einfach eine Bereicherung sein kann. Ja. Danke für deine
Aussage. Danke, Marco.
Gerne bis zum nächsten Mal, wenn wir dann über Lateinamerika, vielleicht gibt es ja einen ETF, ja, oder was auch immer aus eurem Labor sozusagen entsteht. Ja, super, vielen Dank für deine Zeit. Gerne beim nächsten Mal, bis du wieder
angehst. Danke, Markus, bis zum nächsten Mal.
So, das war das Gespräch mit Kilian Stemberger zu den DJE-ETFs. Ich hoffe, da war der eine oder andere interessante Aspekt für dich mit dabei. Ich habe schon im Video gesagt, wenn du dich näher über die Produkte informieren willst, geh doch am besten mal in die Videobeschreibung. Da findest du dann Links zu unseren Profilseiten und natürlich findest du auch da nochmal einen Link zur Webseite von DJE direkt. Und wenn du noch weitere Fragen hast zur Anlagestrategie, auch bitte kommentieren. Ich werde dann mit Kilian nochmal drüber schauen und die eine oder andere Frage natürlich gerne für dich beantworten. Ansonsten bis zum nächsten Mal hier auf dem Kanal von Extra ETF. Bis dann. Ciao.